Sind wir jetzt vor dir und wollen auf dich hören, was du uns zu sagen hast. Herr, sprich doch wirklich in die Tiefen unseres Herzens hinein und dass dein Wort nicht nur als Information bei uns ankommt, sondern dass es Kraft entfaltet und uns in deinem Sinne verwandelt. Amen. Ja, heute in der Predigt wird mich Anne Brefka unterstützen, indem sie etwas zeichnet wird an bestimmten Stellen und ihr werdet es dann auch sehen. Wir haben den Predigttext schon eben gelesen gehört, der ist ja unheimlich lang. Ich werde mich auf den ersten Teil beschränken. Im Vorgespräch kam aber auch die Frage auf, was Jesus denn meint, als er sagt, sie sollen Schwerter kaufen. Dazu werde ich nachher, wenn die Informationen kommen, noch am Anfang kurz etwas sagen. Aber jetzt möchte ich mich mal auf den ersten Teil konzentrieren. Und wir lesen miteinander den Vers 24. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Lassen Sie uns noch mal vor Augen haben, die Jünger sind immer noch beim Abendmahl mit Jesus an diesem Abend. Johannes und Petrus, eigentlich so zwei Führende aus diesem Jüngerkreis, waren an diesem Abend als Diener eingeteilt. Jesus hatte sie vorgeschickt, sie sollten das Passafest vorbereiten und dazu gehörte auch, dass man am Tisch diente. Johannes saß direkt neben Jesus und wir können davon ausgehen, das war so ein offenes Rechteck, dass Petrus an genau der gegenüberliegenden Seite saß, so dass er und Johannes immer schnell aufstehen konnten, wenn etwas nachgereicht werden musste. Und nun entsteht in dieser Runde die Frage, wer ist der Größte? Wer ist der Wichtigste von uns hier? Und das vor den Ohren von Jesus. Und es ging offensichtlich zur Sache, weil es steht von einem Streit. Unter den Jüngern hatte sich, obwohl Jesus immer ihnen etwas anderes gesagt hat, wahrscheinlich hartnäckig diese Vorstellung gehalten, dass er jetzt einen jüdischen Staat aufbaut und dem jüdischen Staat auch zu neuem Glanz verhilft. Und jetzt war unter ihnen die Frage, wer von uns ist dann am qualifiziertesten, um daran mitzuwirken? Wer hat den größten Einfluss? Man könnte auch sagen, wer hat die Macht? Und deswegen geht es heute ein Stück weit um die Macht. Macht haben bedeutet Einfluss besitzen. Sie begleitet uns von Anfang an, denken wir an das Trotzalter, wo wir alle mal drin waren. Ja, da stellt sich zu Hause ganz schnell die Frage, wer hat hier die Macht? Das ist aber ganz gesund, weil das gehört zur Selbstbehauptung, zur Selbstfindung. Und von Jungs sagt man, wenn Jungs in eine Gruppe neu dazukommen, haben sie drei unausgesprochene Fragen. Die erste Frage ist, wer ist hier der Chef? Die zweite Frage ist, wie sind die Regeln? Und die dritte Frage heißt, werden die Regeln gerecht umgesetzt? Da geht es auch um Macht. Und mal ganz ehrlich, Zickenkriege unter Mädels sind ja auch nichts anderes als Machtkämpfe. Also Macht begleitet uns von Anfang an auf allen Ebenen, in Familien, in der Kita, in der Schule, in Mannschaften, ist immer die Frage, wer hat hier das Sagen, in Arbeitskollegien, in Nachbarschaften, in Parteien und auch in Gemeinden. Selbst dort, wo man sich auf die Schulter klopft und sagt, wir haben ganz flache Hierarchien bei uns, selbst da gibt es Menschen, die die Macht haben. Und wenn Hauskreise sagen, wir brauchen keine Leitung, also wir machen das alles ganz flach und was weiß ich, dann ist es manchmal so, dass das mit der Zeit sehr entweder chaotisch wird oder langweilig. Oder wenn jemand von außen dazukommt, der kann spätestens beim dritten Mal sagen, wer hier eigentlich die Macht hat in der Runde. Also, wenn ich etwas durchsetzen will, brauche ich eine gewisse Macht dazu. Manche kennen die Erfahrung, du kannst die besten Argumente haben, Ideen, wo keiner was gegen sagen kann. Und am Ende werden sie nicht angenommen, weil jemand anders die Macht zur Entscheidung hat. Oder solche Gespräche, wo es am Anfang um Argumente geht und am Ende geht es nur noch darum, wer sich durchsetzt. Ich glaube, solche Gespräche haben Sie alle schon mal geführt. Oder denken wir an die Macht der sozialen Medien. wie sie im Moment immer deutlicher wird. Ja, die können Menschen pushen, nach oben bringen, ins Rampenlicht, aber sie können Menschen auch vernichten, innerhalb kürzester Zeit. Wer hat Macht? Diese ganze Influencer-Bewegung. Ja? Das sind Menschen, die Einfluss haben, die Trendsetter, die uns sagen, was wichtig ist und wo es lang geht. Und wie ist das eigentlich in der Bibel? Die Bibel ist voll von Geschichten, wo es um Macht geht. Wo Menschen Einfluss genommen haben, etwas bewegt, etwas bewirkt. Und schließlich sagt Jesus von sich selber, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Interessant ist, dass er von einer verliehenen Macht spricht. Nicht eine Macht, die er an sich gerissen hat, sondern die ihm übertragen wurde. Und wenn man die Offenbarung am Anfang liest, stellt man sofort fest, die Machtfrage ist ein für allemal geklärt. Und wenn Christen sagen, Jesus Christus ist mein Herr, dann ist das ja im Grunde genommen nichts anderes als die Aussage, ich übertrage ihm die Macht über mein Leben. Das ist das, was Christen eigentlich aussagen. Es gibt natürlich in der Bibel auch eine Menge Machtmissbrauch. Da können wir von der dunklen Seite der Macht sprechen. Selbst Könige wie David, von dem es heißt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat an manchen Stellen seine Macht unmenschlich gebraucht. Und das geht bis in die Gegenwart hinein so. Ich denke an eine Gemeinde, wo ich einen engeren Kontakt habe, schon über Jahre in Süddeutschland, wo der Hauptpastor wirklich im Segen gewirkt hat und dann rauskam, welche Machtspiele da im Hintergrund waren und besonders in der Seelsorge sich ausgedrückt haben und Menschen klein und abhängig gemacht haben oder Vorteilnahme in der eigenen Familie war und allem drum und dran. Also es gibt eine helle Seite der Macht und es gibt eine dunkle Seite. Die Frage ist ja, wie übt man seinen Einfluss aus? Was oder wer treibt mich eigentlich an und welches Ziel verfolge ich damit? Und das ist die Stelle, an der Jesus an diesem Tisch Größe und Macht neu definiert. Und er stellt erstmal die dunkle Seite der Macht der hellen gegenüber. Zuerst spricht er nämlich über die Gefahr von Macht. Und manchmal wundert man sich ja, wie Menschen sich verändern, wenn sie plötzlich Macht bekommen, was zu sagen haben. Und da lesen wir in Vers 25, da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Jesus spricht hier darüber, wie Macht missbraucht werden kann. Immer dort, wo mein eigenes Großsein auf Kosten anderer geht. Und plötzlich geht es um Vorteile, um mehr Ansehen, um Privilegien und Geld. Und der Antrieb heißt ganz einfach, me first. Ich zuerst, wird Anne gleich hier noch hinschreiben. Und es hat ganz oft etwas mit Kontrolle zu tun und mit Konkurrenz. Und bei den Jüngern war offensichtlich das Thema Konkurrenz auf der Tagesordnung. Welche Mittel gebraucht man, um so mächtig zu sein? Man nutzt andere aus, man hält sie nieder. Erfolge, die eigentlich bei ihnen sind, lenkt man auf sich um. Es gibt Intrigen, man schmiedet Allianzen mit anderen, um seine Dinge durchzusetzen. Die Wahrheit wird an die eigenen Interessen angepasst. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Serie Bad Banks gesehen haben. Ja, da kommt das so richtig zum Ausdruck. Und jemand sagte mir, der im Bankgeschäft arbeitet, das ist tatsächlich so. Mittel sind Angst. Ich mache den anderen Angst. Ich bringe sie irgendwie in Abhängigkeit von mir. Ich arbeite mit Schuldgefühlen und Druck. Und dann gibt es irgendwelche Gefälligkeiten. Ja, und dann sind wir irgendwo an diesem Bild, was Anne gemalt hat. Me first. Ja. Da steht er, der Mächtige. Und was macht er? Den anderen zeigt er seine Kraft und mit dem anderen Arm drückt er diesen schön klein und hält ihn auch so schön klein, weil er, je kleiner der wird, umso größer wird er. Und das Tragische ist ja, dass es das auch in Gemeinden gibt. Da ist es versteckter. Und meist ist das sehr fromm verpackt. Auch damals war es so, Jesus sagte den Pharisäern, ihr schnürt große Lasten und Pakete und ladet sie den Leuten auf, aber selber tragt er sie nicht. Ja, die müssen sie schleppen. Oder in den Briefen heißt es, spricht Paulus von Wölfen im Schafspelz, die in die Gemeinde kommen. Also nach außen ganz fromm, lieb, aber von der inneren Haltung her Machtmenschen, denen es um sie geht, me first, ich zuerst. Und immer dann bleiben Menschen auf der Strecke. Und vielleicht sitzen manche jetzt vor dem Bildschirm, die sagen, ja genau, das habe ich erlebt. Und deswegen habe ich die Gemeinde verlassen. Aber das ist nicht im Sinne Jesu. Da ist was schiefgelaufen. Jesus macht einen Gegenentwurf und das lesen wir nochmal miteinander. Wenn wir den Text nochmal aufrufen können. Ja, und jetzt den nächsten. Ja, er beginnt, ihr aber nicht so. Also vorher hat er die dunkle Seite dargestellt und dann sagt er ganz klar, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende sei wie der Dienende. Groß durchdienen, nicht drücken oder treten, sondern dienen. Und deswegen heißt die Überschrift You First, nicht Me First, sondern you first. Und Anne wird jetzt mal zeichnen, wie das aussehen kann. Nun war die Gesellschaft damals ja geprägt von Herren und Dienern. Das ist uns sowas von fremd und so weit weg. Man kann das auch nicht so einfach vergleichen mit Chef und Angestellten. Ja, sondern das ist eine gesellschaftliche Frage. Und wenn man damals eine Blitzumfrage gemacht hätte, was ist attraktiver, Herr sein oder Diener sein, dann hätte man wahrscheinlich eine hundertprozentige Antwort bekommen, und zwar Herr sein. Natürlich, da kann ich ja viel selbstbestimmter leben. Ein Diener hatte die Aufgabe, für seinen Herrn da zu sein. Das heißt, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht ganz zu vergessen, aber dem Herrn nachzuordnen oder noch besser gesagt, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu den, praktisch die Wünsche seines Herrn zu seinen eigenen zu machen. Und das ist das, was Jesus im Johannesevangelium im Kapitel 15 beschreibt, wo er über diese intensive Einheit zwischen dem Vater und ihm und zwischen ihm und uns, dieses Bild vom Weinstock bringt. Und er sagt, ihr könnt dann bitten, was ihr wollt, Gott wird es euch geben, ja? Weil wir uns identifizieren, weil wir uns die Wünsche Gottes zu unseren eigenen machen. Das ist der Grundgedanke dabei, beim Dienen. Wir dürfen es nicht verwechseln. Jesus sagt nicht, wir machen einen grundsätzlichen Rollentausch, wie das ja manchmal im Fernsehen passiert, wenn der Chef undercover in seine eigene Firma geht. Und jetzt mal guckt, wie läuft denn das da eigentlich so? Es geht nicht um einen Rollentausch. Jesus sagt auch nicht in Gemeinden, da soll es keine Großen geben, da soll es keine Macht geben oder keinen Einfluss. Wir sind ja alle auf einer Ebene. Nein, darum geht es überhaupt nicht an dieser Stelle, sondern es geht um einen Haltungstausch. Nicht um einen Rollentausch, sondern es geht um die innere Haltung. Jesus bleibt auch bei den Jüngern der Herr, aber er füllt die Macht aus, anders aus. Sie sehen es auf diesem Bild. erfüllt die Macht mit Liebe aus. So dient er. Das ist die helle Seite der Macht. Und deswegen sagt er ihr aber nicht so, sondern er bietet diesen Gegenentwurf, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Macht spielt immer auch in einer Gemeinde eine Rolle, weil eine Gemeinde ein System ist von Beziehungen und von Menschen. Aber Jesus sagt, die Gemeinde soll ein sicherer Ort sein. Ein Ort, an dem Größe und Macht dienend ausgeübt wird. Hier hinten steht unser Leitbild, an dem wir uns orientieren wollen. Das heißt, ich bin für dich da. Das ist genau die Grundhaltung, die Jesus an dieser Stelle beschreibt. Ich bin für dich da. Und wo das in einer Gemeinde gelebt wird, besteht die Chance auf Veränderung. Dass Menschen, die Opfer von Machtmissbrauch wurden, heil werden. Ich denke da nicht nur an sexuellen Missbrauch. Machtmissbrauch gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber dass sie ihre Ängste verlieren können im Umgang mit anderen. Aber auch, dass Täter umkehren können und Befreiung erleben von dem, was sie immer innerlich antreibt. Ein sicherer Ort, wo Menschen geschützt sind vor weiterem Machtmissbrauch, wo man Machtmenschen entgegentritt. Ein sicherer Ort, wo Fehler und Versagen sichtbar werden dürfen und nicht kaschiert werden müssen. Und die Frage ist immer, sind wir als Gemeinde oder dort, wo Sie vielleicht zuschauen, ist Ihre Gemeinde bekannt als ein solcher sicherer Ort? Kommen die Menschen mit ihren Nöten, besonders in dieser Zeit, zu Ihnen? Weil sie wissen, hier bin ich sicher. Jemand hat mir mal den Satz gesagt, ja, sonntags beten und montags treten. Das ist ein Unterschied. Ist das Ganze denn idealistisch? Sagt Jesus jetzt hier nicht Dinge, die eigentlich gar nicht umzusetzen sind? Da lesen wir mal Vers 27. Jesus fragt, wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Die Antwort ist klar, doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Und jetzt kommt das Kontrastprogramm. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und es war klar für die Jünger, er hatte an diesem selben Abend, das beschreibt Johannes, den Jüngern die Füße gewaschen. Das war ein Dienst eines Sklaven eigentlich. Und Petrus hatte ja auch so seine Probleme damit. Ich habe das in meiner letzten Gemeinde mal in der Bibelstunde gemacht, dass ich Füße waschen wollte. War den Menschen sehr unangenehm. Ich hatte dann vorher mit unserem Küster gesprochen. Der wollte das auch erst gar nicht. Ich sagte, das hilft zur Veranschaulichung. Würden Sie mich dabei unterstützen? Und dann hat er sich aber natürlich vorher selber die Füße gewaschen und frische Socken angezogen. Das ist einfach, das können wir kaum aushalten. Ja, und das haben Sie vor Augen. Und der größte Dienst, den Jesus ja überhaupt tat, war das, dass er sein Leben hingab. Das war sein größter Dienst. Mein Kollege Christoph Dickel hat letzte Woche darüber gepredigt. Aber er hat seine Macht grundsätzlich gebraucht, um zu dienen. Jetzt möchte ich nochmal auf Annes Bild, Anne, nochmal einen kleinen Moment. sehen Sie mal, das ist der Mann, der eine Leiter hält und sie festhält. Und das ist der Ausdruck des Dienens. Das Bild entwickelt sich gleich noch fertig. Da, wo Jesus Menschen begegnete, wurden sie nicht kleiner, so wie auf diesem ersten Bild. Er hat Menschen nicht kleiner gemacht, sondern sie haben erlebt, dass sie größer wurden bei ihm. Jesus hat Menschen nicht schwächer gemacht, sondern stärker. Er hat sie nicht kindlicher gemacht, sondern erwachsener, mündiger. Anne, du kannst weitermalen. Dieses erwachsener, mündiger, das kommt jetzt ein bisschen auf dieser Leiter zum Ausdruck. Ja, und da möchte ich Ihnen eine Sache erzählen von mir selber. Das ist ja immer auch eine schwierige Herausforderung, solche Dinge. In meiner letzten Gemeinde hatte ich auch eine Theatergruppe und ich bat eine unserer Schauspielerinnen zu einem bestimmten Thema ein Stück zu schreiben, mal als Entwurf. Und sie hat es geschrieben, sie hat mir das geschickt, ich habe das angeschaut und habe das überarbeitet. Und dann habe ich es ihr zurückgeschickt und dann bekam ich die traurige Antwort, da ist aber von meinem Stück nicht viel übrig. Da hättest du es eigentlich auch selber schreiben können. Da habe ich ganz tief Luft geholt und habe gemerkt, boah, was habe ich hier gemacht? Da habe ich jemanden nicht ermutigt und aufgebaut, sondern ich habe sie klein gemacht. Ich habe die Sache so in den Vordergrund gestellt, dass ich sie als Person völlig übersehen und vergessen habe. Zum Glück konnten wir miteinander drüber sprechen und es auch ausräumen. Das ist das Schöne. Sie hat sich nicht einfach stillschweigend zurückgezogen, wie es das ja auch oft in Gemeinden gibt, wenn man so verletzt ist und dann sagt, dann mache ich da eben einfach nicht mehr mit. Man will mich eben nicht. Aber für mich war es ein ganz großes Lernfeld. Ich bin im Nachhinein so schwer, dass diese Erfahrung war auch sehr dankbar. Denn das, was hier steht, das geht nur mit Jesus, weil das eine Veränderung im Herzen braucht. Unsere menschliche Natur ist immer auf einem anderen Trip unterwegs. Da ist was in unserem Herzen, was zutiefst nicht in Ordnung ist. Und wenn es wirklich mal ernst wird, dann wollen wir nicht dienen. Und deswegen kann uns die Macht, die wir haben, immer wieder korrumpieren. Wir haben vor der Predigt das Lied gehört und gesungen, Komm zum Kreuz. Da sehen Sie dieses Kreuz. Das Kreuz von Jesus. Und dieser Sonntag heißt ja Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das heißt, meine Augen sehen stets auf das Kreuz und ich bin mit ihm verbunden. Anne, wenn du jetzt nochmal diese Verbindung zeichnest. Das ist genau die Voraussetzung, dass man überhaupt das leben kann, was Jesus sagt. Im Grunde genommen passiert hier Dialyse. Ja? Dialyse ist ja dann dran, wenn die Niere, die normalerweise die giftigen Substanzen aus unserem Körper entfernt, nicht mehr arbeitet, dann braucht sie Hilfe von außen. Und im Grunde genommen ist es bei uns genauso, diese Tendenzen in uns, die Macht zu missbrauchen, den Einfluss zu missbrauchen, den wir haben, das können wir nicht selber besiegen. Diese Machtgelüste, die immer wieder sagen, me first, ich zuerst, sondern der einzige Weg ist, sie immer wieder hier austauschen zu lassen. Und das jeden Tag neu. Immer wieder zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, du siehst mein Herz, du siehst meine Motive, du weißt, was da in mir steckt. Fülle du mich neu und nimm das, was giftig ist, was andere Menschen schädigt, erniedrigt, spül das aus meinem Herzen weg, immer wieder neu. Und vielleicht haben Sie sich die ganze Zeit gefragt, wie passt das heute zur Passionszeit? Erstens mal, es ist aus der Passionszeit, ja. Dieses Thema war bei den Jüngern oben auf. Es geht um freiwilliges Dienen. Und freiwilliges Dienen hat immer mit Sterben zu tun. Wenn Sie sagen, Sie wollen dienen, dann heißt das immer auch ein Sterbeprozess. Und dass Sie Ihre eigenen, und ich auch, meine eigenen Gefährdungen immer wieder am Kreuz austauschen lasse. Mich verändern lasse. Meine Gefährdungen unters Kreuz bringe. Und dass ich mich hinterfrage, wie gehe ich denn eigentlich mit meinem Einfluss und mit meiner Macht um? Und ich möchte schließen mit einem Auszug aus einem Artikel von dem Theologieprofessor Michael Herbst. Er schreibt: Prüft es selbst. Was kommt am Ende heraus bei deiner Leitung? Was ist die gute Frucht deines Einflusses? Werden die Menschen, die dir anvertraut sind, stärker, gesünder, mutiger, zuversichtlicher? Können sie ihr Potenzial abrufen? Oder Jesus würde vielleicht sagen, können sie Gott und den Menschen besser lieben und zugleich fröhlicher zu sich selbst Ja sagen? Das finde ich einen ganz schönen Satz. Können sie Gott und den Menschen besser lieben und zugleich fröhlicher zu sich selbst Ja sagen? Kommt das bei deiner Leitung heraus, dann bist du im Sinne von Jesus groß. Und dann die kritischen Rückfragen, wann schlägt dein Herz höher? Wenn du den Applaus bekommst oder wenn du sehen kannst, wenn Menschen aufblühen, heil werden, sich etwas zutrauen, ihre Gaben entdecken? Wann bist du am Ziel? Wenn du vorne stehst und alle sagen, wie unverzichtbar du doch bist und wie furchtbar du doch eines Tages fehlen wirst, oder wenn ganz viele da sind, die den Staffelstab übernehmen und die Vitalität deiner Gemeinde nicht an dir hängt, wenn Menschen in Freiheit losgelassen werden und in Eigenverantwortung leiten können, das bedeutet, dass Menschen in Gottes Sinn wachsen und reifen. Und letztlich Gott mit ihrem Leben ehren. Das ist das, was bei dem Dienst im Sinne Jesu rauskommt. Bei dieser Herzenshaltung, die unsere aller Haltung werden sollte. Nicht aus uns selber. Die Quelle liegt hier. Und so wollen wir miteinander singen.